Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEJ Remsmoor.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Anna Münker, Pastorin hier in der Gemeinde. Schön, dass ihr heute da seid und wir gemeinsam in diese kleine Predigtreihe starten können. Das Buch Hiob. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast. Es wirkt ja teilweise sehr sperrig, sehr lange Texte, sehr philosophisch. Ist jetzt nicht so einfach zu lesen. Aber wenn man sich die Mühe macht und mal so richtig tief gräbt, dann steckt da ganz schön viel drin. Wir schaffen es in der Predigtreihe natürlich auch nicht unbedingt so ganz in die tiefsten Tiefen und jede einzelne Verse durchzugehen. Aber vielleicht kann ich euch ein bisschen anstecken davon, wie interessant dieses Buch ist und wie viel es zu bieten hat. Dafür ist erstmal nochmal wichtig zu gucken, was haben wir hier eigentlich für ein Buch vor uns? Wie kann man dieses Buch verstehen? Wozu ist es uns gegeben? Und Hiob gilt bei der Mehrheit der Wissenschaftler als ältestes Buch der Bibel. Das heißt, wir schauen uns hier ein Buch an, das wahrscheinlich um die 4000 Jahre alt ist. 4000 Jahre und es ist Teil von Gottes Wort für uns. Gott möchte durch dieses Buch hier heute zu uns reden. Und dabei ist es nicht nur vorchristlich, sondern sogar vorjüdisch. Es ist so circa in der Zeit Abrahams zu verorten, als noch generell wenig Zeugnisse Gottes da waren. Und das lässt dieses Buch natürlich auch nochmal ganz besonders spannend erscheinen. Dann lässt sich die Bibel ja auch in ganz verschiedene Arten von Büchern unterteilen. Es gibt Geschichtsbücher, die wollen uns Geschichten erzählen. Es gibt Lehrbücher, die wollen lernen oder auch einfach richtig dogmatisch, richtig in die Tiefe gehen. Und es gibt poetische Bücher. Die Psalmen sind zum Beispiel poetisch. Das waren so Lieder und Gedichte. Und zu der poetischen Literatur gehört auch Hiob dazu. Hiob als Mensch ist für uns erstmal historisch nicht direkt greifbar. Wir haben keine Zeitzeugen, die über ihn schreiben, anders wie bei Abraham zum Beispiel. Und das heißt nicht, dass es ihn auf keinen Fall gab, aber es zeigt, dass es nicht so sehr darum geht, wie historisch das passiert ist. Es geht um den Inhalt und das, was es über Gott aussagt. Und dafür hat man eine poetische Sprache eher wie so ein Theaterstück gewählt. Also ein ziemlich altes Buch. Und doch ist das Thema von Hiob hochaktuell. Auch nach 4000 Jahren und es wird immer aktuell bleiben, bis Jesus eines Tages wiederkommt. Das Thema des Buches, ihr wisst wahrscheinlich, ist Glaube und Leid. Und deswegen heißt auch unsere Predigt heute, wenn du Gott nicht verstehst. Glaube und Leid. Ein ganz schön wichtiges Thema, weil das Leben hat viel Schönes und glückliche Momente und Zufriedenheit, aber auch echte Challenges. Vielleicht Phasen unseres Lebens, wo es uns überhaupt nicht gut geht, wo es uns richtig schlecht geht, wo wir versuchen dann zu verstehen, was soll das Ganze hier? Und mancher Glaube ist an solchen Zeiten auch schon zerbrochen. Tatsächlich haben wir diese Predigtreihe schon im letzten Juli auf der GL-Klausur geplant und ich dachte noch so, boah, so ein Thema für den Frühling ist es jetzt nicht. Aber ich glaube, Gott hatte schon damals was damit vor und vielleicht passt es für den einen oder anderen gerade jetzt ganz besonders gut. Und ich glaube, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, sich gerade damit zu beschäftigen, wenn wir können und es uns gerade nicht super schlecht geht. Weil wir in diesen Zeiten so ein Vertrauensfundament in unserem Herzen legen können für Zeiten, in denen wir dafür keine Kraft mehr haben. Und ich erzähle euch jetzt so relativ kurz, ich kann die Geschichte des Buches und fasse sie zusammen. Wir lesen mal die allerersten Verse. Es heißt in Hiob 1, Vers 1, im Land Ur lebte ein Mann mit Namen Hiob. Der war fromm und führte ein vorbildliches Leben. Er begegnete Gott mit Ehrfurcht, hielt sich von allem Bösen fern. Hiob hatte eine große Familie, 7 Söhne, 3 Töchter, besaß riesige Viehherden. Hiob war der reichste und angesehenste Mann weit und breit und liebte Gott von ganzem Herzen. Er hatte verstanden, dass es sich lohnt, gerecht zu sein auf seinem Weg, Gutes zu tun, das zu tun, was Gott gefällt. Und das passt ja auch so richtig in unser Glaubensbild, oder? Jemand ist gerecht, jemand folgt Jesus nach und wird von ihm gesegnet. Aber dann erleben wir etwas in diesem Buch, das wird genannt die Versammlung der Gottessöhne, himmlische Wesen. Die versammeln sich vor Gottes Thron, der Teufel ist auch dabei. Und da wird alles Mögliche geredet und dieser Teil des Buches Hiob ist auf jeden Fall am allerschwersten zu begreifen. Den übergibt man auch gerne mal, wenn man sich so denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist so wirklich Gott? Das ist doch nicht wirklich das, was die Bibel uns über Gott offenbaren möchte. Aber es steht da und wir kommen nicht drum herum. In der Szene ist es so, dass Satan mit Gott plaudert und Gott sagt zu ihm, hey, hast du Hiob gesehen? Boah, der ist richtig gerecht, der hat mich richtig doll lieb, der folgt mir nach, lebt ein vorbildliches Leben. Und der Teufel antwortet dann in Kapitel 1, Vers 9, meinst du, dass Hiob sich umsonst an Gott hält? Du bist es doch, der ihn rundum beschützt, sein Haus und alles, was ihm gehört. Du segnest die Arbeit seiner Hände. Sein Besitz wächst und wächst im Land, aber streck doch einmal die Hand aus und nimm ihm alles weg, was er hat. Dann wird er dir ins Gesicht fluchen. Nett. Der Teufel kann nicht damit leben. Gott ist so stolz auf Hiob und stellt Gott in Frage. Und stellt auch die Treue Hiobs in Frage. Und Gott lässt sich darauf ein und erlaubt dem Teufel, Hiob alles wegzunehmen. Hiob verliert seinen gesamten Besitz. Er verliert seine 10 Kinder. Und es ist schon ganz schön heftig. Und wir wollen uns da gar nicht so richtig tief hineinversetzen. Ein reicher Mann verliert seinen gesamten Besitz. Er hat 10 Kinder und alle sterben. Er verliert sie alle. Und als wäre das nicht genug, kommt noch eine heftige Krankheitsphase. Der Teufel darf nochmal nachlegen und Hiob wird richtig, richtig krank. Hat eitrige Gespüre. Ganz, ganz eklige Sache. Und ich möchte die Spannung an dieser Stelle aber schon mal kurz ein bisschen lösen und etwas vorwegnehmen. Und zwar müssen wir diese Begebenheit meiner Ansicht nach mit etwas Abstand sehen. Es ist gefährlich, sich vorzustellen, dass Gott und Teufel da oben wie zwei Männer mit Komplexen darüber reden, wer jetzt mehr Macht hat. Das ist schon daher nicht tragfähig, weil der Teufel faktisch kein ebenbürtiger Gegner Gottes ist. Warum Gott sich hier trotzdem auf das Spiel einlässt, wissen wir nicht. Und ich glaube, das ist auch vielmehr die Botschaft dieses Textes, dass es da himmlische Zusammenhänge gibt, von denen wir keine Ahnung haben. Und dass wir im Letzten nicht begreifen und erklären können, warum Gott handelt, wie er handelt. Und warum passiert, was passiert. Und zu diesem Schluss kommt auch das Hiob-Buch, aber dazu später mehr. Krass ist, dass Hiob, nachdem ihm alles genommen wurde, gar nicht so sehr danach fragt, warum das jetzt alles passiert ist, sondern seine Reaktion ist, wir lesen in Hiob 1, Vers 21, nackt kam ich aus dem Leib meiner Mutter und nackt gehe ich wieder aus dem Leib dahin. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Von Anfang an hält Hiob fest an seinem Gott. Er verliert alle seine Kinder, er wird krank, er verliert all seine Sachen. Was er behalten darf, ist seine Frau, die ist aber auch nicht besonders hilfreich. In Kapitel 2 redet sie und sagt so nach dem Motto, na, immer noch fromm? Mach doch endlich Schluss mit Gott und stirb. Hiob sagt darauf nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen, sollten wir da nicht auch das Unheil annehmen? Selbst bei sowas kommt kein bitteres Wort über die Lippen von Hiob. Er hält fest an seinem Gott in einer Situation, die nicht zu verstehen ist. Ein großer Teil des Buches nehmen dann die Gespräche mit seinen Freunden ein. Da tauchen wir auch nächste Woche nochmal tiefer ein. Hiobs Freunde kommen und sie machen ihm ganz schwere Vorwürfe. Er hat gerade alles verloren, eitrige Geschwüre, 10 Kinder, alles weg. Hiob sitzt da, völlig am Boden zerstört und muss sich jetzt auch noch die Vorwürfe seiner Freunde anhören. Sie bezichtigen ihn der Sünde und der Heuchelei und sie sagen, Leid sei immer die Strafe Gottes. Sie haben auch keine Ahnung von irgendwelchen himmlischen Zusammenhängen, sondern sie machen es sich da vielleicht auch ein bisschen einfach. Du warst gesegnet, du warst so gut aufgestellt, also hast du geheuchelt in deiner Frömmigkeit, du musst schlimme Dinge getan haben. Hier ist das Resultat. Wie willst du da noch widersprechen? Aber Hiob streitet die Vorwürfe ab. Er setzt sich auf einem sehr hohen philosophischen Niveau mit den Vorwürfen auseinander und sagt im Grunde genommen, das alles hier ist eine Prüfung Gottes. Darum geht es. Nicht darum, dass ich irgendwelche schlimmen Dinge getan hätte. Und Hiob lässt ordentlich Dampf ab. Auch das sehen wir im Buch Hiob, wie ehrlich er mit Gott redet. Wie selbstbewusst er mit Gott redet in dieser Situation. Aber seine Demut wird ihm an keiner Stelle abgesprochen. Er lässt mächtig Dampf auch bei Gott ab, aber er hält an Gott fest, er ist ihm treu, er lässt sich von ihm nicht abbringen. Am Ende des Buches spricht dann Gott und es endet so, dass Hiob demütig dasteht vor Gottes Allmacht. Hiobs Freunde werden von Gott mächtig korrigiert und Hiob wird von Gott gesegnet mit Kindern und besitzt doppelt so viel wie vorher. Im ganzen Hiob-Buch sehen wir 2 Wahrheitsebenen. Und die erkennen wir auch in der ganzen Bibel immer wieder und die wollen wir uns heute noch mal ein bisschen näher angucken. Einmal ist da das Gesetz von Saat und Ernte und das andere ist die Souveränität und Nichtberechenbarkeit Gottes. Und das zweite ist eine ganz schöne Qual, weil wir gerne alles berechnen und erklären können, aber bei der Souveränität, also Allmacht Gottes geht es nicht. Das Buch Hiob verbindet beides. Die Frage nach dem Gesetz von Saat und Ernte und eben die Frage nach der Allmacht Gottes. Sprechen wir zuerst nochmal über Saat und Ernte. Kern der Argumentation der Freunde ist eine Theologie von Saat und Ernte. Hiob, es muss an dir liegen. Du hast den Schaden, dir wurde alles genommen, so viel Pech kann keiner haben. Also muss es ganz klar an dir liegen. Du musst was Schlimmes gemacht haben. Und so sagen sie ihm zum Beispiel in Kapitel 20, 4 bis 5, seit es Menschen auf der Erde gibt, Jubel der Frevler ist nicht von Dauer und die Freude des Gottlosen ist im Nu vorbei. Und Vers 15, was er an fremden Gütern verschlungen hat, muss er erbrechen. Gott treibt es aus seinem Bauch heraus. Vers 22 und 23, seine maßlose Besitzgier bringt ihn zu Fall. Das Unheil trifft ihn mit voller Wucht, dass er sich den Bauch vollschlägt, hat Folgen. Gott lässt seinen glühenden Zorn auf ihn los, Verderben lässt er auf ihn herabprasseln. Klingt doch auch nicht ganz, ganz falsch. Da ist ein böser, reicher Heuchler, der alle möglichen Dinge hintenrum tut und der fromm nach vorne ist und dann kommt Gott und räumt mal richtig auf. Völliger Quatsch mit Saat und Ernte ist es ja nicht. Auch in der Bibel ist dieses Prinzip reichlich bezeugt. Auch in der Lehre der Apostel in Galater 6, Vers 7 steht konkret, was der Mensch sät, das wird er ernten. Also es ist etwas, was wir ernst nehmen dürfen. Ja, was wir nicht einfach beseitigen können. Das ist immer wieder reichlich bezeugt in der Bibel und sicherlich fordert der Text uns auch heraus, uns immer wieder zu fragen, was sähe ich denn eigentlich? Nicht alles, was uns im Leben passiert und wie das Leben sich entwickelt, können wir einfach Gott in die Schuhe schieben. Manchmal ernten wir auch die Konsequenzen für unser Handeln. Wenn wir Woche für Woche über unsere Kräfte gehen und keinen Sabbat halten, dann ist klar, dass wir nach einer Zeit in ein Loch fallen und nicht mehr können. Oder wenn wir nicht gut mit unserem Körper umgehen, dass wir dann unsere Konsequenzen dafür tragen müssen. Ihr kennt das Spiel. Aber wir können auch nicht andersherum sagen, dass alles, was passiert, alles, was wir ernten, wir auch gesät haben. Manches haben auch andere gesät. Und vieles bleibt auch einfach himmlisches Geheimnis, in das wir keinen Einblick haben. Und was ich bei Hiob ziemlich stark finde, er lässt sich seine schwere Zeit nicht einfach automatisch als Beweis für Sünde unterstellen. Er lässt sich in seiner Gottesbeziehung nicht einfach von der Schuldzuweisung der anderen in die Knie zwingen, sondern diskutiert sogar noch hochphilosophisch und super schlau argumentierend. Obwohl es ihm schlecht geht, hält er an Gott fest und knickt nicht ein. Und das ist richtig bewundernswert. Das Prinzip von Saat und Ernte ist ein sehr biblisches und das müssen wir verstehen. Wir dürfen und sollten uns immer wieder ehrlich fragen, was sähe ich eigentlich und was ernte ich dafür? Man darf und sollte sich sein Leben anschauen und auch nach Zusammenhängen fragen, wo habe ich wirklich schlechte Saat gesät, die ich jetzt ernte und so weiter. Und ich wünsche uns, dass wir das schaffen, in einer starken Gottesbeziehung nicht einfach in die Knie zu gehen unter Schuld und Versagen und ich bin alles schuld, sondern dass wir Dinge falsch machen, das ist absolut klar. Wir sind Teil einer gefallenen Welt. Und als Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, da wusste er, was für ein Schnäppchen er da macht. Er wusste genau, wer du bist und deine Fehler und Macken. Also schau dir an, was ist Saat und Ernte in deinem Leben? Und wo lohnt sich vielleicht auch mal Beratung oder Seelsorge in Anspruch zu nehmen, um da ein bisschen was aufzuräumen? Aber gerade das Hiob-Buch kommt zu dem Schluss, dass eben nicht alles Saat und Ernte ist. Und damit kommt eine Spannung in das Ganze rein, denn das Zweite ist, Gott ist souverän. Gott ist souverän. Was heißt das? Er ist allmächtig. Er kann tun, was er möchte. Er ist Liebe und Gerechtigkeit. Und von daher ist schon manches kalkulierbar über ihn und seinen Charakter. Aber Gott ist souverän. Und das bedeutet, wir werden nicht alles verstehen. Und dann kannst du den schlauen Theologen fragen, wir werden nicht alles erklärt oder weggeklärt bekommen. Wir müssen mit manchen einfach leben. Im Vertrauen auf Gott. Das Prinzip von Saat und Ernte steht immer wieder in dieser Spannung zur Souveränität Gottes. Wenn ich an den Mann am Kreuz denke, der neben Jesus und was er war ein Verbrecher, er war ein Mörder, er hat nicht so gute Saat gesät, aber Jesus sagt noch am Kreuz zu ihm, du wirst heute noch mit mir im Himmel sein. Er setzt Saat und Ernte völlig außer Kraft und Gnade greift. Hiob hat gut gesät und muss trotzdem durch dieses Leid durch. Und warum? Das bleibt herausfordernd theologisch zu erklären. Und es bleibt, dass es Dinge in der unsichtbaren Welt gibt, die wir nicht verstehen oder erklären können. Was Hiob hier erlebt, hat nichts mit Saat und Ernte zu tun. Aber Hiob weiß, er ist in Gottes Hand. Hiob glaubt an die Souveränität Gottes. Er sagt, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben und du hast mir alles genommen. Dich will ich preisen. Das ist und bleibt sein Gebet. Das Gute haben wir von Gott angenommen. Sollen wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Gar nicht so leicht in schweren Zeiten. Wisst ihr, der größte Angriff Satans auf uns in schweren Zeiten ist, immer uns das alles vorzuhalten, unser eigenes Versagen und uns von Gott trennen zu wollen. Entweder gehen wir auf die Knie, ach, ich bin so schlecht und ist ja klar, oder wir rebellieren und sagen, das ist nicht fair und wenden uns von Gott ab. Und genau da liegt der entscheidende Punkt. Unser Vertrauen in Gott darf nicht daran hängen, dass wir seine Wege immer erklären können. Denn wenn wir ehrlich sind, wir denken oft in unseren klaren Mustern. Saat und Ernte, Ursache, Wirkung. Ich tue Gutes, also wird Gutes kommen. Aber Hiob zeigt, Gott ist größer als dieses Prinzip. Gott ist nicht gebunden an unsere geistlichen Gleichungen. Er kann sie bestätigen, aber er ist ihnen nicht unterworfen. Und manchmal durchbricht Gott genau diese Muster, nicht weil er ungerecht ist, sondern weil er uns tiefer führen will. Gott kann nämlich Saat und Ernte jederzeit außer Kraft setzen. Jederzeit. Wie bei diesem Verbrecher am Kreuz. Oder ich denke an das Volk Israel. Die waren in Ägypten als Volk und wurden von Gott da rausgeführt. Und Gott sagt einfach mal, wisst ihr was? 40 Jahre lang könnt ihr Saat und Ernte knicken. Ich habe eine ganz andere Lektion für euch. Ich habe die Lektion, dass ihr demütig aus meiner Hand leben sollt. Dass ihr mit mir verbunden seid und dass ihr mir vertraut, dass ich euch Tag für Tag versorgen werde, dass ich da sein werde. Und so bekommen sie Manna, so süßliches Brot, und es bekommen sie 40 Jahre lang. Sie können nicht sehen, sie können nicht ernten, und Gott legt großen Wert darauf, an Feiertagen sich nicht zurückzulegen, nichts zurückzulegen, sondern alles nur an einem Tag zu essen, um genau das aufrechtzuerhalten, diese Beziehung zu Gott, dieser Gott ist mein Versorger und ich bin in seiner Hand. Und nach 40 Jahren kommen sie dann zu diesem versprochenen Land Kanaan, das sie einnehmen dürfen. Und als sie in ihrem Land sind, sagt die Bibel explizit, da hörte das Manna auf. Und das war sehr wichtig für die Menschen zu verstehen. Jetzt ist eine neue Phase angebrochen. Nicht nur die Souveränität Gottes und er versorgt mich, er hat es versprochen, er will uns immer noch versorgen. Die Haltung soll die gleiche bleiben, aber jetzt ist auch wieder eine Zeit der Saat und Ernte. Wir säen und wir ernten und Gott segnet und wir sind genauso in seiner Hand wie in der Manna-Zeit. Und ich finde das ein ganz starkes Bild, dass Gott so Phasen in unserem Leben zulässt, wie hier beim Volk Israel, wo wir wirklich nichts haben, außer in seiner Hand zu sein und einfach sagen, Herr, ich nehme jeden Tag mein Leben, jede Situation aus deiner Hand und du versorgst mich und du stärkst mich. Und dann gibt es irgendwann auch wieder eine andere Zeit, wo wir sehen und ernten, aber dieses Vertrauen soll bleiben. Im Volk Israel haben sie als Erinnerung und Bekenntnis dafür, dass sie Gott auch in dieser Zeit vertrauen, 10% ihrer Ernte Gott abgegeben. 100% der Ernte haben wir von dir und als Bekenntnis, dass wir das ganze Ding mit der Manna-Zeit verstanden haben, geben wir dir 10% davon wieder zurück als ein Zeichen dieses Versorgungsbundes. Was ich sage ist, Gott kann jederzeit Saat und Ernte außer Kraft setzen. Jederzeit kann er seine Souveränität in seiner Souveränität eingreifen und tut es auch. Und das könnte jetzt ziemlich nach so einem willkürlichen Gott klingen. Aber genau hier kommt wieder dieses Thema mit dem Vertrauen rein. Glaubst du, so wie Hiob, wirklich, dass Gott gut ist? Glaubst du wirklich, dass Gott das Beste für dich im Sinn hat? Immer. Dass er aus der schlimmsten Ernte noch das Beste machen kann. Wenn wir an die Verheißung in der Bibel denken, dann denken wir ja vor allem so an die Verheißung, dass Gott mich immer versorgen wird, dass er ein Heiler ist, dass er mir meinen Weg ebnen wird und noch vieles mehr. Und die stimmen auch zu 100%. Aber es ist ein Missverständnis, wenn du denkst, dass sie Gott berechenbar machen. Zunächst einmal sagen diese Verheißungen etwas über Gottes Charakter aus. Ja, er ist ein Heiler. Ja, er ist ein Versorger. Ja, er ist ein Schützer. Ja, er will immer das Gute für mich. All die Verheißungen zeigen mir, was Gott für mich, was er für seine Kinder will. Aber es gibt auch noch andere Verheißungen, die wir manchmal vielleicht überlesen. Gott hat auch Ziele mit uns auf der Erde und er will unseren Charakter reifen lassen. Er will so viel mehr für uns, so viel mehr Tiefe auf allen Ebenen. Und diese Charakterschule, das wissen wir selbst, passiert vor allem in den schweren Zeiten unseres Lebens. Gerade in Leidenszeiten verändern wir uns. Auch wenn ich vielleicht noch nicht so alt bin, aber auch ich habe schon ganz heftige Zeiten hinter mir. Zeiten, die so schwer waren, dass ich nicht mehr leben wollte. Zeiten, die mich ganz schön an Gott haben zweifeln lassen. An seiner Güte für mich. Aber wenn ich gerade auf diese Zeiten zurückblicke, dann sehe ich, dass ich gerade in dieser Zeit so sehr gewachsen bin und dass Gott an und in mir gearbeitet hat. Und dass er mich nicht einfach hat fallen lassen, sondern durch kleine Situationen, durch andere Menschen oder manchmal auch einfach nur die Kraft, an diesem Vertrauen an ihm festzuhalten, durchgetragen hat. Und im Nachhinein will ich diese Zeiten, vielleicht die Zeiten schon, aber das, was man daraus gelernt hat, nicht mehr missen wollen. Und es bringt zwar leider in diesen Zeiten selbst überhaupt nichts. Aber daher ist es so gut und so wichtig, in den Zeiten, in denen es mir gut geht, in diese Beziehung mit Jesus zu investieren, Vertrauen wachsen zu lassen. In gemeinsamer Zeit mit ihm, im Bibellesen, Beten, der Gemeinschaft, im Austausch mit anderen Christen zu erleben, wie gut er es mit mir meint. Und dann ausgerüstet zu sein für die Zeiten, in denen wir Gott nicht verstehen. Und vielleicht sitzen hier heute auch Hiobs unter uns, die Gott nicht verstehen und wo der ein oder andere Glaube schon dran zerbrochen ist. Warum ist es immer bei mir so? Warum muss ich diese Dinge überleben? Die Verheißung Gottes, darauf dürfen wir uns stellen. Herr, du bist ein Versorger, du bist ein Heiler. Wir dürfen ihm vertrauen, genau wie Hiob das getan hat. Und nach seiner Leidenszeit wurde es besser. Es gab ein danach. Diese Zeiten des Leidens und des Verändertwerdens, die Stürme, durch die wir müssen mit Jesus, bis er dann den Sturm gebietet, sind Teil der Verheißung. Und sie sind Teil unseres Lebens. Und trotzdem bleibt diese Spannung, dass wir Gott nicht verstehen. Und manchmal bleibt sie vielleicht auch bis zum Schluss und manchmal gibt es keinen danach. Und es gilt, das gemeinsam auszuhalten. Und dafür haben wir auch Gemeinde. Du bist nicht allein. In deinen Hiob-Momenten bist du nicht allein. Und konkret will ich dich auch noch mal zum Schluss ermutigen, nach diesem Gottesdienst hier vorne in die Ecke zu kommen und für dich beten zu lassen oder auf mich zuzukommen, wenn du Seelsorge brauchst oder uns anonym an unsere Gebetsmail zu schreiben, was auch immer. Gott ist souverän und er kann das Prinzip von Saat und Ernte komplett außer Kraft setzen. Und das bringt ganz viel Spannung, aber auch einen tiefen Zuspruch mit sich. Lass uns beten. Jesus, danke für diesen Tag. Danke, dass wir zu dir kommen können, ganz egal mit was und wie wir gerade sind und woher wir gerade kommen und was uns beschäftigt. Und Vater im Himmel, du siehst unsere Momente, wo wir wirklich fragen, warum das alles? Du siehst unser Leid, unser Mitleiden mit anderen. Und du siehst die Momente, wo wir nicht das danach sehen. Und Herr, wir kommen vor dich und bitten dich, dass du unsere Herzen ruhig machst, dass du sie mit deinem Vertrauen, mit dem Vertrauen auf dich füllst. Dass wir uns immer wieder daran erinnern können, auch gegenseitig, und dieses Fundament bauen dürfen in guten Zeiten, dass du souverän bist, dass du da drüber stehst. Und auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn wir da irgendwelche himmlischen Zusammenhänge einfach nicht verstehen und auch niemals begreifen können, dieses Vertrauen darauf, dass du gut bist, dass du es gut mit uns meinst, auch da, wo wir es gerade nicht sehen können. Und Herr, wir kommen damit zu dir und bitten dich um deinen Frieden, um deine Ruhe für unser Herz, um deinen Zuspruch, dass du es gut mit uns meinst. Und zeig uns auch, wo wir das einander zusprechen dürfen. Öffne unsere Augen füreinander, unsere Herzen füreinander. Gebrauche du uns. Amen.
Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter feg-remsmoor.de. Predigtnachklang, der Predigtpodcast der FEG Remsmoor.